Hallo und herzlich willkommen bei den 20 Märchenminuten, heute mit einem Sommerspezial. Ich bin hier zusammen mit meinem Vater. Hallo Papi.
Hallo Saskia.
Wir werden heute über eine Geschichte sprechen und auch ein bisschen was davon vorlesen, die du im Jahr 1998 übersetzt hast. Es geht um Polo. Wie bist du auf Polo gekommen?
Es ging eigentlich darum, dass ich großes Interesse habe an Rudyard Kipling und mir schien diese Geschichte besonders reizvoll zu sein, weil eben in dieser Geschichte die Tiere sprechen können und die Tiere auch die Menschen verstehen, aber die Menschen die Tiere nicht verstehen.
Und du hast damals mit knapp 60 Jahren nochmal ein Studium angefangen und hast dir dann gedacht, ich bin hier gerade nicht intellektuell ausgelastet, jetzt übersetze ich einfach mal eine Geschichte, die es nur auf Englisch gibt, eine Kurzgeschichte von Rudyard Kipling, vielleicht zur Erinnerung.
Es war etwas anders. Oh, es gab schon eine Übersetzung von 1905, aber die entsprach eben gar nicht mehr dem Deutsch, was heute gesprochen wird. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache eine neue Übersetzung.
Das finde ich großartig. Ich habe damals, vielleicht nochmal zum Verständnis, der Autor dieser Geschichte ist Rudyard Kipling. Rudyard Kipling hat unter anderem auch die Dschungelbücher geschrieben. Die meisten von uns kennen das nur als den Disney-Film, das Dschungelbuch, Balu der Bär, der singt und tanzt und alle sind fröhlich und singen und die ganze Zeit. Die Dschungelbücher in der Originalversion sind ein bisschen ernster und ein bisschen weniger verspielt. Aber heute geht es ja nicht um das Dschungelbuch, aber es spielt ebenfalls in Indien. Sag nochmal, wo genau?
Kipling wurde geboren in Indien und hatte einen großen Teil seiner Jugend auch dort verbracht, bevor er nach England ging und dort begann zu schreiben. Er hat auch einige Zeit in Amerika gelebt, eine Amerikanerin geheiratet und dann ist er meistens in England gewesen, hat viel Zeit in Südafrika verbracht als Gast von Cecil Rhodes.
Wie ist denn eigentlich der Name Malteserkatze entstanden? Was kann man sich vorstellen unter einer Malteserkatze?
Kipling muss wohl diesem Pferd begegnet sein und das hat einfach diesen Namen gehabt, Maltese Cat. Und in dieser Geschichte wird auch deutlich, warum das nach Indien gekommen ist, weil es nämlich vorher woanders war und warum es dann Polo gespielt hat und so viel Freude gemacht hat den Spielern, die mit ihr gespielt haben.
Und wie geht Polo denn eigentlich überhaupt? So ungefähr. Ich weiß, es gibt Chaka, es gibt die Spieler, es gibt Tore, aber ich habe mir nochmal für diejenigen unter uns, die keine Ahnung von Polo haben, so wie ich bisher auch, habe ich mich mal schlau gemacht und ein Polofeld ist 275 Meter lang und knapp 146 Meter breit. Und an beiden Enden gibt es 2 7,5 Meter Tore. Die sind meistens bestehen nur aus 2 Pfosten, die auch noch relativ locker irgendwie aus einem ziemlich wabbeligen Material zusammengehalten werden, weil es durchaus mal passieren kann, dass im Laufe des Spiels die Spieler da einfach gegen scheppern und damit niemand sich dabei jedenfalls verletzt, können die durchaus mal auseinanderfallen. Ja. Also so sind sie gebaut. Ja. Das finde ich schon mal sehr spannend. Und dann gibt es die einzelnen.
Jede Mannschaft hat eben 4 Spieler.
Ach, nimm mal nur 4 Spieler.
Nur 4 Spieler. Und diese 4 Spieler haben für jeden Chaka, also für jedes Spielachtel oder Spielviertel, ein Pony. Und ein Spielachtel ist 8 Minuten.
Also habe ich richtig verstanden, eine Spieleinheit, ein Chaka, ist immer zwischen irgendwas zwischen 7 und 8 Minuten.
Ja.
Aber das reicht dann meistens auch, werden wir gleich noch sehen.
Dann sind die Ponys müde und werden ausgetauscht.
Ja. Wer von uns beiden wird denn heute eigentlich wen sprechen? Haben wir uns da schon festgelegt?
Wir haben uns noch nicht festgelegt, aber ich schlage vor, dass du die Malteserkatze sprichst.
Oh, ja, gerne.
Und ich habe mir auch schon überlegt, dass du das in einem viel flotteren Ton sprichst als die anderen Pferde, die da eher behäbig sprechen. Und die will ich auch gerne sprechen, etwas tiefer. Und bei den Reitern und bei Lutjens, dem Captain dieser Vierertruppe, müssen wir überlegen, wer das macht.
Das sehen wir dann, ne? Das kriegen wir schon hin.
Ja.
ja, wir fangen mal an. Wer spielt denn eigentlich mit? Also das ist ja auch noch entscheidend. Es gibt die Spieler. Und da gibt es einmal den Captain Lütjens. Oh, du sagst, nee, machen wir anders. Nee. Warte, das kriegen wir gleich hin. Also, du sagst, die Namen, das ergibt sich gleich alles.
Das ergibt sich gleich alles aus der Geschichte, ja.
Okay. Also, wer welches Pony reitet, wer was spielt,
ja,
und so weiter.
Also sind ja vier Spieler und die reiten dann für jeden Chaka ein anderes Pferd, ein anderes Pony.
Aber wir gehen zu 130 Jahre zurück, und zwar nach
Oberindien. Und da sind Städte, die ihr vielleicht auch kennt, die heißen Allahabad oder Peshawar.
Und, das ist aber heute Pakistan.
Das ist heute Pakistan.
Und wir gehen zu einem Poloturnier. Denn, wie du mir gerade erzählt hast, also Polo war neben Cricket und Tennis das Einzige, was man da...
Der einzige Sport und natürlich ein Offizierssport und auch Soldatensport für die indische Armee in Indien, ja, die Kolonialarmee, ja.
Fußball gab es nicht?
Fußball gab es nicht, nein. Und Hockey wurde nur von den Indern gespielt.
Okay, also es ist das Endspiel des Poloturniers und wir erleben gleich, wie die Ponys miteinander sprechen und wie die Reiter mit ihren Ponys sprechen und die Ponys verstehen auch die Sprache der Menschen.
Die Ponys verstehen die Sprache der Menschen. Aber die Spieler, die Menschen, verstehen nicht die Sprache der Ponys.
Okay, und jetzt geht's dann mal los, oder?
Ja, können wir schon anfangen, ja.
Dann starten wir.
Ja.
Die Malteserkatze von Rudyard Kipling, übersetzt von Ralf-Peter Wormsbecher.
Sie hatten guten Grund, stolz zu sein. Sie alle 12. Und noch besseren zu verzagen, denn wohl hatten sie sich Spiel für Spiel gegen die anderen für das Polo-Turnier gemeldeten Mannschaften behauptet, doch im Endspiel am Nachmittag waren die Erzengel ihre Gegner und bei den Erzengeln verfügte jeder der 4 Spieler über 6 Ponys. Da das Spiel in 6 Chakas von je 8 Minuten eingeteilt war, bedeutete dies, ein frisches Pony für jeden Chaka. Die Wooders hingegen hatten, Verletzungspech schon ausgeschlossen, jeder nur 3 Ponys für die 6 Chakas. Und ein solcher Nachteil von 2-1 ist schwer wettzumachen. Noch dazu würden sie, wie Shiraz, der graue Syrer, deutlich machte, auf die Creme der Ponys von Oberindien treffen. Ponys, von denen jedes 1000 Rupien und mehr gekostet hatte, während sie selber ein armseliger Haufen waren, irgendwoher und zuweilen aus dem Geschirr eines Bauernwagens von ihren Reitern zusammengekauft, die einem armen, aber ehrenhaften eingeborenen Infanterieregiment angehörten.
Geld heißt Tempo und Masse, sagte Shiraz und rieb seine schwarzseidene Nase trübsinnig an seiner tadellos sitzenden Gamasche. Und nach den Voraussetzungen, wie ich sie für das Spiel kenne...
Ja, ja, aber wir spielen nicht Voraussetzungen, sagte die Malteserkatze. Wir spielen Polo und wir haben den riesen Vorteil, dass wir wissen, wie man Polo spielt. Vergiss nicht, Shiraz, wir haben in 14 Tagen nicht einmal verloren. Und das, weil wir nicht nur mit den Beinen, sondern auch mit Köpfchen spielen. Und trotzdem fühle ich mich klein und unbehaglich, sagte Kitty Wink, eine mausfarbene Stute mit einem roten Stirnband und den zierlichsten Fesseln, die je ein ausgewachsenes Pony besessen hat. Sie sind eine ganze Klasse besser, die anderen. Kitty Wink schaute auf das bunte Treiben und seufzte.
Der harte, staubige Poloplatz von Umballa war umsäumt von Tausenden von Soldaten, Inder und Engländer, dazu von Hunderten von Equipagen, Kutschen und Einspännern, von Damen mit Sonnenschirmen in leuchtenden Farben und Offizieren in Uniform und in Zivil. Und Massen von Eingeborenen dahinter und kamelberittenen Ordonnanzen, die stehen geblieben waren, um dem Spiel zuzuschauen, anstatt Nachrichten in der Garnison hin und her zu tragen. Dazu eingeborene Pferdehändler, die auf spitzohrigen Bilucci-Mähren umherritten, um irgendwo einen Käufer für ein paar erstklassige Poloponys zu finden. Und dann waren da noch die Ponys von den 30 Mannschaften, die für den Oberindien-Pokal gemeldet hatten. Fast alle Ponys von Rang und Namen, die es zwischen Moe und Peshawar, zwischen Allahabad und Multan gab. Rennponys, Araber, Syrer, Berber, heimische Zucht, Dekani, Waziri und Kabul-Ponys. Ponys in allen Farben und Größen und alle Temperamente, die man sich vorstellen kann. Einige waren in strohgedeckten Ställen in der Nähe des Poloplatzes untergebracht, aber die meisten waren gesattelt. Und ihre Reiter, die im Laufe des Turniers ausgeschieden waren, ritten mit ihnen spazieren und wussten einander genau zu erklären, wie Polo zu spielen sei. Es war ein wundervoller Anblick. Und das Kommen und Gehen all der kleinen, schnellen Hufe und die nicht enden wollenden Begrüßungen unter den Ponys, die sich von anderen Poloplätzen oder Rennbahnen kannten, waren genug, um jeden Vierfüßler außer sich geraten zu lassen. Aber das Wooders-Team war darauf bedacht, sich nicht um seine Nachbarn zu kümmern, obwohl die Hälfte aller Ponys auf dem Platz gern Bekanntschaft gemacht hätte mit den kleinen Burschen aus dem Norden, die es bis ins Finale geschafft hatten.
»Wie war das doch gleich?«, sagte ein großer, goldfarbener Araber, der am Tag zuvor sehr schlecht gespielt hatte zur Malteserkatze. »Kennen wir uns nicht aus Bombay? 4 Jahre her, im Stall von Abdulrahman. Ein Jahr später habe ich dann den Paikatan Cup gewonnen. Du weißt schon.« »Nein, weiß ich nicht«, sagte die Malteserkatzle höflich. »Ich war seinerzeit auf Malta und zog Gemüsekarren. Ich bin kein Rennpferd. Ich spiele Polo.« »Ah so«, sagte der Araber und stolzierte hocherhabenen Schweifs von dannen. »Lasst uns unter uns bleiben«, sagte die Malteserkatze zu ihren Gefährten. »Wir müssen wohl nicht mit allen gänsebäuchigen Promenadenmischungen aus Oberindien freundschaftlich die Nasen reiben. Wenn wir den Cup gewonnen haben, werden sie ihre Hufeisen dafür geben, uns kennenzulernen.«
»Ich glaube nicht, dass wir gewinnen«, sagte Shiraz. »Wie fühlt ihr euch?«
»Alt, wie das Futter von gestern, über das eine Moschusratte gelaufen ist«, brummte Polaris, ein breitschultriger Grauschimmel, und die anderen stimmten zu. Je schneller ihr es vergesst, desto besser, sagte die Malteser Katze aufmunternd. Im großen Zelt sind sie jetzt fertig mit dem Lunch. Jetzt kommt unser Auftritt. Wenn eure Sättel nicht sitzen, schlagt aus. Wenn eure Mundstücke drücken, bäumt euch auf und zeigt eurem Size, wenn eure Gamaschen nicht fest genug sind.
Jedes Pony hatte seinen Size, der mit dem Pony zusammen wohnte, aß und schlief und der eine weit größere Summe auf den Ausgang des Spieles verwettet hatte, als ihm Geld zur Verfügung stand. Nichts wurde dem Zufall überlassen. Und um ganz sicher zu gehen, schamponierte der Size die Beine seines Ponys bis zum letzten Augenblick. Hinter den Sizes saß das ganze Wooders-Regiment, soweit es Urlaub für das Spiel bekommen hatte. Etwa die Hälfte der indischen Offiziere und wohl 200 schwarzbärtige Soldaten. Darunter die schon nervös an ihren großen, bebänderten Dudelsäcken hantierenden Spielleute des Regiments. Die Wooders waren ein Pionierregiment und Dudelsackmusik war ein Teil ihrer Folklore. Die indischen Offiziere hielten Bündel mit Bambus-Poloschlägern in Händen, Schlägerköpfe mit langen Rohrschäften und während sich nach dem Lunch die Tribüne füllte, verteilten sie sich einzeln oder zu zweit an verschiedenen Punkten des Platzes, damit, falls ein Schläger zerbrach, der Spieler für den Ersatz nicht weit zu reichen brauchte. Eine ungeduldige britische Kavalleriekapelle spielte das Lied »Willst du wissen, was die Uhr?« fragt den Polizisten nur. Und wenig später tanzten auf zwei kleinen, aufgeregten Ponys die beiden in leichte Staubjacken gekleideten Schiedsrichter auf den Platz hinaus. Es folgten die vier Spieler der Erzengel und bei Anblick ihrer wunderhübschen Pferde seufzte Shiraz erneut auf.
Abwarten, sagte die Malteserkatze. Zwei von ihnen spielen mit Scheuklappen und das heißt, sie können nicht sehen, wenn sie einen Reiter ihrer Mannschaft aus dem Wege gehen müssen. Oder sie scheuen unter Umständen vor den Schiedsrichterponys. Übrigens haben sie alle weiß gewirkte Zügel, die sich so leicht verziehen oder verrutschen. Und, sagte Kitty Wing tänzelnd, um sich zu lockern, sie halten ihre Peitschen in der Hand, anstatt sie ans Handgelenk zu binden. Ha! Richtig. Niemand kann Schläger, Zügel und Peitsche gleichzeitig handhaben, sagte die Malteserkatze. Ich bin über jeden Quadratjahr des Poloplatzes von Malta gestolpert und ich weiß, wovon ich rede. Sie schüttelte ihren rötlich gesprenkelten Nacken, um ihre Zuversicht zu zeigen. Aber leicht ums Herz war ihr nicht. Seit sie auf einem Truppentransporter nach Indien gelangt war, zusammen mit einem alten Gewehr als Teilzahlung auf eine Wettschuld, hatte die Malteserkatze bei den Wooders Polo gespielt und der Mannschaft auf ihrem steinigen Wooders Poloplatz Polo gepredigt.
Nun ist es mit einem Polopony wie mit einem Dichter. Ist es für Polo geboren, wird etwas aus ihm. Für die Malteserkatze war klar, dass Bambus nur wuchs, um Polobälle aus seinen Wurzeln zu drechseln. Dass Ponys nur deshalb Hafer bekamen, damit sie in Form blieben. Und dass ihre Hufe nur darum beschlagen wurden, damit sie bei einer Drehung nicht ins Rutschen gerieten. Darüber hinaus kannte sie jeden Trick und jeden Spielzug des schönsten Sports der Welt und hatte den anderen in dieser und der vorigen Saison alles beigebracht, was sie über Polo wusste oder zu wissen glaubte.
Denkt daran, sagte sie zum 100. Male, als ihre Reiter da herantraten. Wir müssen zusammenspielen und ihr müsst mit Kopf spielen. Was auch geschieht, folgt dem Ball. Wer spielt zuerst?
Kitty Wink, Shiraz, Polaris und ein kurz geratener hoher Fuchs mit einer gewaltigen Hinterhand und kaum nennenswertem Widerriss mit Namen Corks wurden für ihre Reiter nachgegurtet. Und die Soldaten im Hintergrund begutachteten jeden Handgriff. »Ich möchte, dass ihr Männer euch ruhig verhaltet«, sagte Lutyens, der Teamkapitän. »Und vor allem, blast nicht auf euren Dudelsäcken.«
»Auch nicht, wenn wir gewinnen, Captain Sype?« fragte einer der Musiker.
Wenn wir gewonnen haben, könnt ihr machen, was ihr wollt, sagte Lütjens lächelnd, als er sich die Schlägerschlaufe über sein Handgelenk zog und wendete, um in leichtem Galopp auf seine Position zu reiten. Die Erzengelponys waren etwas erregt, weil die bunte Menge so dicht um den Platz stand. Ihre Reiter waren hervorragende Spieler, aber sie waren ein Team von Cracks, kein Crack-Team. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Sie hatten die ehrliche Absicht, zusammenzuspielen. Aber es ist sehr schwer für vier Männer, jeder ausgewählt als der Beste seiner Clubmannschaft, immer daran zu denken, dass beim Polo kein noch so brillantes Spielen und Reiten Alleingänge auszugleichen vermag. Ihr Kapitän rief ihnen seine Instruktionen zu, wobei er sie beim Namen nannte. Und es ist eine Eigentümlichkeit bei Engländern, dass sie nicht gern vor Publikum bei ihrem Namen gerufen werden. Es irritiert sie und sie fühlen sich unwohl. Lütjens sagte gar nichts zu seinen Männern. Alles war bereits gesagt. Er nahm Shiraz nach hinten, um das Tor zu hüten. Paul auf Polaris war Halfback und McNamara und Hughes auf Corks und Kitty Wink spielten vorne. Der harte Ball aus Bambuswurzel wurde in der Mitte des Platzes niedergelegt. 150 Yards entfernt von beiden Toren und Hughes kreuzte den erhobenen Schläger zur Begrüßung mit dem Kapitän der Erzengel, der es für angebracht hielt, im Sturm zu spielen. Eine Position, von der aus man seine Mannschaft nicht leicht dirigieren kann. Das schwache Klick, mit dem die beiden Schläger aufeinander trafen, war über den ganzen Platz zu hören. Und dann machte Hughes schon einen ansatzlosen, schnellen Schlag aus dem Handgelenk, der den Ball nur ein paar Yards kullern ließ. Und Kitty Wink, die diesen Schlag seit langem kannte, sprang dem Ball wie die Katze einer Maus sofort hinterher. Während der Kapitän der Erzengel noch sein Pony herumriss, schlug Hughes bereits den Ball mit aller Kraft und im nächsten Augenblick war Kitty Wink schon unterwegs mit Corks gleich hinter ihr und ihre kleinen Hufe trommelten auf den Boden wie Regen auf einem Glasdach.
Geh links, stieß Kitty Wink zwischen den Zähnen hervor. Der Ball kommt zu dir! Der Verteidiger und der Halfback der Erzengel hatten sie beinahe eingeholt, als sie an den Ball kamen. Hughes ließ die Zügel los, beugte sich vor und schlänzte den Ball fast zwischen Kitty Winks Beinen hindurch nach links, wo er in Richtung Corks sprang. Der sah, dass der Ball ins Aus gehen würde, wenn er sich nicht beeilte. Den Erzengeln gab dieser lange, mehrmals springende Pass Zeit, die Richtung zu ändern und drei Leute über den Platz zu schicken, um Corks abzufangen. Kitty Wink blieb, wo sie war, denn sie wusste, was kommen würde.
Corks war um die Hälfte eines Sekundenbruchteiles vor den anderen am Ball und McNamara spielte ihn mit einem Schlag zurück über den Platz zu Hughes, der sich vor dem leeren Tor der Erzengel sah und den Ball einsandte, noch ehe jemand begriffen hatte, was eigentlich geschehen war.
»Das nenne ich Glück«, sagte Corks beim nach dem erzielten Tor fälligen Seitenwechsel. Ein Tor in kaum zwei Minuten mit drei Schlägen und fast ohne Reiten.
Ich weiß nicht, sagte Polaris. Wir haben sie zu früh gereizt. Würde mich nicht wundern, wenn wir uns ab jetzt die Beine aus dem Leib rennen müssten.
Dann müsst ihr eben den Ball halten, sagte Shiraz. Das hält kein Pony lange durch, wenn es nicht daran gewöhnt ist.
Nach dem Wechsel war es vorbei mit dem leichten Galoppieren quer über den Platz. Die Erzengel schlossen zusammen auf, aber dann kamen sie nicht weiter, weil Corks, Kitty Wink und Polaris immer irgendwie auf dem Ball standen und zwischen den klappernden Schlägern auf Zeit spielten, während Shiraz um sie herumstrich und auf eine Chance wartete. »Das können wir den ganzen Tag so«, sagte Polaris, wobei er sein Hinterteil einem gegnerischen Pony in die Flanke rammte und dabei fragte, »Wo willst denn du hin?«
»Ich ziehe einen Milchkarren, wenn ich das wüsste«, war die keuchende Antwort. »Und gäb das Futter einer Woche, wär ich bloß die Scheuklappen los. Ich sehe nichts.«
»Dieser Staub, au, oh, das ging gegen mein Sprunggelenk. Wo ist der Ball, Corks?«
»Unter meinem Schweif. Wenigstens sucht ihn deiner dort. Das geht ja wunderbar. Sie können ihre Schläger nicht gebrauchen und das macht sie böse. Gib dem Scheuklapprich doch noch einen Stoß, dann kippt er um.
Komm, hör auf, ich sehe nichts. Ich verschwinde ja schon, sagte das Pony mit den Scheuklappen, das sehr wohl wusste, dass man sich gegen Stöße nicht schützen kann, wenn man links und rechts nichts sieht. Corks sah den Ball dicht an seinem linken Vorderfuß im Staub liegen, wo McNamara ihn mit kurz gefasstem Schläger leicht hin und her spielte. Kitty Wink bahnte sich mit vor Aufregung wackelndem Stummelschwanz einen Weg aus dem Gedränge.
Oh, schnaubte sie. Die haben den Ball, ich will raus hier. Und schon galoppierte sie wie eine Gewehrkugel einem großen, gut gewachsenen Erzengelpony hinterher, dessen Reiter gerade zu einem Schlag ausholte.
Heute nicht, danke schön, sagte Hughes, als der gegnerische Schlag von seinem Schläger abglitt und Kitty Wink stemmte noch ihre Schulter gegen das Hinterteil des großen Ponys und drückte es beiseite, während Lutyens auf Shiraz den Ball dorthin zurückschickte, woher er gekommen war. Der große Pony schlitterte nach links und Kitty Wink, die sah, dass Polaris mit Corks zusammen die Jagd nach dem Ball in der Hälfte des Gegners aufgenommen hatte, nahm hinten die Position von Polaris ein. Da wurde zur Pause abgepfiffen. Die Wooders Ponys verloren keine Zeit damit auszuschlagen oder sich aufzuregen. Sie wussten, jede Minute Pause war für sie kostbar. Und so trabten sie direkt zum Platzrand und zu ihren Sizes, die sofort begannen, sie mit dem Schweißmesser abzuschaben, sie in Decken zu hüllen und abzureiben. Sagte Corks und reckte sich, um den ganzen Kitzel des vulkanisierten Schweißmessers mitzubekommen. Würden wir Pony gegen Pony, eins gegen eins spielen, hätten wir diese Erzengel in einer halben Stunde vom Platz gefegt. Aber sie bringen Frische und Frische und wieder Frische. Das ist es eben. Na und, sagte Polaris, wir haben auf jeden Fall einen Vorsprung. Ist mein Gelenk geschwollen?
Sieht dick aus, sagte Corks. Das muss ein ordentlicher Tritt gewesen sein. Lass es nicht steif werden. In einer halben Stunde bist du wieder dran. Wie spielt es sich? Fragte die Malteser Katze. Der Platz ist hart wie dein Hufeisen. Nur wo sie zu stark gesprengt haben, sagte Kitty Wink. Dort ist es glitschig. Spiel nicht in der Mitte. Dort ist eine matschige Stelle. Ich weiß nicht, wie ihre nächsten vier sich benehmen, aber wir haben auf Ballhalten gespielt und sie haben sich umsonst abgemüht. Wer geht jetzt raus? Zwei Araber und zwei von hier. Das ist schlecht. Ach, herrlich, sich das Maul zu spülen. Kitty Wink sprach mit einer lederbezogenen Flasche Sodawasser zwischen den Zähnen und versuchte dabei, über ihre Schulter zu schauen, was ihr etwas sehr Kokettes gab.
»Was soll hier schlecht sein?« fragte Grey Dawn beim Nachgurten und bewunderte seine wohlgesetzten Schultern. »Ihr Araber galoppiert so langsam, dass euch nicht einmal warm wird. Das meint Kitty«, sagte Polaris und humpelte auffällig dabei, damit ihm jemand sein Sprunggelenk behandelte. »Spielst du hinten, Grey Dawn?« »Sieht so aus«, sagte Grey Dawn, da Lutyens aufstieg. Paul bestieg The Rabbit, einen einheimischen Fuchs, Corks sehr ähnlich, aber mit Maultierohren. McNamara nahm Feis Ulla, einen säbelbeinigen, kleinen, hellbraunen Araber mit kurzem Rücken und langem Schwanz, und Hughes ritt Benami, einen alten und griesgrämigen Braunen, der vorderlastiger war, als für Polopferde gut ist.
Benami sieht aus, als wollte er ernst machen, sagte Shiraz. Wie ist die Stimmung, Ben?
Der alte Haudegen machte sich ohne Antwort davon und die Malteserkatze schaute auf die frischen Erzengelponys, wie sie über den Platz stolzierten. Es waren vier wunderschöne Rappen und sie schienen so groß und stark, als könnten sie das Wooders-Team zum Dinner verspeisen und mit der Mahlzeit im Bauch davon galoppieren.
Wieder Scheuklappen, sagte die Malteserkatze. Das hilft. Das sind Kavalleriepferde. Damit werden Attacken geritten, sagte Kitty Wink empört.
Die sollen nur 1,50 Meter sein? Nie und nimmer. Ach, hör auf, alle sind ordnungsgemäß vermessen und alle haben ihr Zertifikat, sagte die Malteserkatze. Sonst wären sie nicht hier. Wir müssen die Dinge nehmen, wie sie sind und nur den Ball im Auge behalten.
Das Spiel begann, aber diesmal wurden die Wooders in der eigenen Hälfte festgenagelt und die pausierenden Ponys waren damit nicht zufrieden. Feis Ulla drückt sich wie immer, sagte Polaris mit verächtlichem Grunzen. Feis Ulla schmeckt die Peitsche, sagte Korks. Sie konnten hören, wie die lederne Pologerte auf den wohlgerundeten Leib des kleinen Burschen klatschte. Dann hörte man The Rabbit über den Platz wiehern. Soll ich hier alles alleine machen, schrie er.
Spiel Polo und red nicht, rief die Malteserkatze vom Spielfeldrand. Und die wartenden Ponys wanden sich vor Aufregung und die Soldaten und die Sizes klammerten sich an die Absperrung und feuerten ihre Mannschaft an.
Ein schwarzes Pony mit Scheuklappen hatte sich Benami vorgenommen und behinderte ihn auf jede mögliche Weise. Sie sahen, wie Benami seinen Kopf auf- und niederschüttelte und mit der Unterlippe schlabberte. Gleich gibt es einen Sturz, sagte Polaris. Benami wird ärgerlich. Das Spiel bewegte sich zwischen den beiden Toren hin und her und die schwarzen Ponys wurden zuversichtlicher, da sie spürten, dass sie die flinkeren Beine hatten. Da kam der Ball aus einem kleinen Gedränge herausgeflogen und Benami und The Rabbit folgten ihm. Und Feis Ulla war nur zu froh, für einen Moment Ruhe zu haben. Das schwarze Pony mit den Scheuklappen kam wie ein Falke heran mit zwei in seiner Mannschaft hinter ihm. Benamis Augen funkelten bei diesem Wettlauf. Die Frage war, welches Pony würde dem anderen ausweichen, denn beide Reiter waren fest entschlossen, bei diesem Einsatz einen Sturz zu riskieren. Der Rappe, den seine Scheuklappen fast verrückt gemacht hatten, verließ sich auf sein Gewicht und seinen Zorn. Benami hingegen wusste, wie man sein Gewicht einsetzt und seinen Zorn zügelt. Sie stießen zusammen und man sah eine Staubwolke. Der Schwarze lag völlig atemlos auf der Seite. The Rabbit war mit dem Ball bereits 100 Yards weiter, während Benami auch noch am Boden saß. Er war gut 10 Yards gerutscht, aber er hatte seine Rache bekommen, blähte seine Nüstern und blieb sitzen, bis das schwarze Pony aufstand. »Das war für die Behinderung noch mehr gefährlich«, rief Benami ihm nach und stürzte sich erneut in das Spiel. Aber es kam nicht viel dabei heraus, weil Feis Ulla nicht galoppieren wollte, obwohl McNamara ihn schlug, sobald er nur eine Sekunde dafür frei hatte. Der Sturz des schwarzen Ponys hatte seine Gefährten jedoch so sehr eingeschüchtert, dass die Erzengel aus Feis Ullas schlechtem Benehmen keinen Nutzen zu ziehen vermochten.
Aber die Malteserkatze sagte nach dem Abpfiff, als die vier dampfend und triefend zurückkehrten, Feis Ulla hätte verdient, mit Fußtritten um ganz um Baller getrieben zu werden. Wenn er sich beim nächsten Mal nicht besser aufführte, versprach die Malteserkatze, werde sie ihm seinen arabischen Schwanz mitsamt der Wurzel ausreißen und auffressen. Zum Reden blieb keine Zeit. Denn die dritten vier mussten hinaus. Der dritte Chucker ist gewöhnlich der hitzigste, denn beide Mannschaften glauben, der Gegner müsste sich bereits verausgabt haben. Und oft genug wird ein Spiel während dieses Chuckers entschieden.
Lutjens nahm die Malteserkatze mit einem Klaps in den Arm, denn Lutjens schätzte sie mehr als alles andere auf der Welt. Paul hatte Shycast. Eine kleine graue Ratte ohne Stammbaum, die außer von Polo von nichts eine Ahnung hatte. McNamara bestieg Bambu, den größten des Teams, und Hughes nahm Who's Who, auch The Animal genannt. Er sollte australisches Blut in seinen Adern haben, sah aber aus wie ein Wäscheständer und man konnte ihm mit einem Brecheisen gegen die Beine schlagen, ohne ihm weh zu tun. Sie trafen auf die Blüte des Erzengel-Marstalls. Und als Who's Who ihre eleganten Gamaschen und ihr satinglänzendes Fell sah, ließ er durch sein leicht abgenutztes Gebiss ein Grinsen sehen. »Oho«, sagte er,
Wir müssen wohl etwas Fußball mit ihnen spielen und diese Herren etwas zurechtstutzen.
Aber nicht beißen, sagte die Malteserkatze, denn sie wusste, dass sich Hushu schon ein- oder zweimal in dieser Richtung vergessen hatte.
Wer hat was von beißen gesagt? Ich spiele Polo und weiter nichts. Dies ist doch kein Ringelreihen.
Die Erzengel stürzte sich wie der Wolf auf die Herde, denn sie hatten genug von Fußball und wollten endlich Polo. Und sie bekamen Polo, mehr als ihnen lieb war. Gleich nach dem Anpfiff kam ein hart geschlagener Ball zu Lütjens, der ihn so traf, dass er, wie es manchmal geschieht, steil nach oben ging, mit einem Sirren wie von einem davonfliegenden Rebhuhn. Scheiß Kars kannte das Geräusch, sah aber den Ball nicht sogleich, obwohl er überall herumschaute, auch nach oben, wie es ihn die Malteserkatze gelehrt hatte. Als er ihn voran hoch über sich wahrnahm, ging er mit Paul hinterher, so schnell ihn seine Füße trugen. Und nun geschah es, dass Paul, in der Regel ein ruhiger, besonnener Mann, eine Eingebung hatte und einen Schlag spielte, der einem vielleicht einmal an einem langen Trainingsnachmittag gelingt. Er stellte sich in seinen Steigbügeln auf, nahm seinen Schläger in beide Hände und schwang ihn im Munipore-Style Volley nach dem Ball. Es folgte eine Sekunde starren Erstaunens. Doch dann erhob sich rund um den Platz ein Sturm der Begeisterung, als der Ball sauber getroffen weit nach vorn flog. Man konnte sehen, wie die verdutzten Erzengel sich in ihren Set duckten, um sich aus der Flugbahn zu bringen und mit offenen Mündern dem Ball nachstarrten. Und die Regimentsdudelsäcke der Wooders quäkten hinter der Absperrung, bis den Bläsern der Atem ausging. Scheikars hörte den Schlag, aber gleichzeitig hörte er den Schlägerkopf davonfliegen. 999 von 1000 Polo-Ponys wären dem Ball hinterhergestürzt, mit einem nutzlosen, an den Zügeln zerrenden Spieler im Sattel. Aber Paul kannte Scheikars und Scheikars kannte Paul. Und in dem Augenblick, als er spürte, dass Paul das rechte Bein ein wenig gegen das Sattelblatt drückte, steuerte er auf die Außenlinie zu, wo ein einheimischer Offizier wie verrückt mit einem neuen Schläger winkte. Noch ehe das Beifallsgeschrei zu Ende war, war Paul wieder dabei.
Schon einmal in ihrem Leben hatte die Malteserkatze gehört, wie ein solcher Schlag von ihrem Rücken gespielt wurde und dann die Verwirrung genutzt. So handelte sie diesmal aus Erfahrung. Sie beorderte Bambu nach hinten, um für den Notfall das Tor zu schützen, und rannte wie der Blitz zwischen den anderen hindurch, Kopf und Schwanz nach unten. Mit Lütjens hoch in den Bügeln, um es ihr leicht zu machen, fegte sie nach vorn, bevor die Gegner wussten, was los war, und landete fast kopfüber vor den Torpfosten der Erzengel, wo Lütjens nach einem geraden Lauf von 150 Yards den Ball nur einzuschieben brauchte. Wenn es etwas gab, worauf die Malteserkatze stolz war, dann waren es diese rasenden Geradeausläufe über den ganzen Platz. Sie hielt nicht viel davon, den Ball auf dem Spielfeld herumzutreiben. Es sei denn, der Gegner war deutlich überlegen. Sie spielten dann noch 5 Minuten Fußball mit den Erzengeln. Und das ist genau das, was teure, schnelle Ponys nicht leiden können, weil es ihnen die Laune verdirbt.
Wollen wir da eine Pause machen?
Ja. So, ich glaube, an dieser Stelle machen wir heute mal eine Pause und beim nächsten Mal mal sehen, wann machen wir weiter, schauen wir mal, ja, wann wir Lust haben. Aber Papi, vielen herzlichen Dank für dieses spannende Spiel, das wir hier verfolgen durften.
Vielen Dank für deine Einladung, ich bin immer gern dabei.
Super, großartig, Papi, Dankeschön. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.